Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio.
Moin.
Immo.
Moin.
Und ich, Robert. Wir sind wieder zu dritt am Start und wir besprechen heute alles das, was euch an College Football Woche 10 interessiert hat. Ihr habt uns wie immer Fragen gestellt und wir versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wir starten in der Big 12 mit dem Spiel Kansas State gegen Texas. Am Ende gewinnt Texas 33-30 in Overtime. Chris fragt auf Instagram, wie kann Texas nach diesem Spiel auf der 7 bleiben?
Also ich muss tatsächlich sagen, okay, das Spiel hat man jetzt noch fast verkackt, wenn man das auf so gut Deutsch sagen kann. Aber für das, dass man Quinn Ewers jetzt in der zweiten Woche schon nicht hat, der hoffentlich, oder so wie es aussieht, vermutlich nächste Woche gegen TCU wieder da sein könnte, sollte, je nachdem, wie man es formulieren will, passt es schon. Also ich finde, Texas hat es dafür relativ gut gemacht. Du hast mit Malik Murphy als Ersatz jemanden, der teilweise wirklich komische Sachen zusammengespielt hat. Also zwei Interceptions hatte er, eine davon war nicht wirklich sein Fehler, die andere war schrecklich. Und abgesehen von ein paar richtig großen Würfen, die er hatte, war das einfach sehr schlecht. Und ich glaube, einer von Texas Insiders hat so beschrieben, wie er hatte zwei Interceptions, aber er hätte vier haben sollen. Also ja, da weiß ich tatsächlich nicht, wenn Quinn Ewers nächste Woche doch nicht fit genug ist, ob man vielleicht den Wechsel auf Arch Manning macht. Das wäre vielleicht spannend zu sehen. Ja, laufspieltechnisch ist Texas einfach sehr, sehr stark. Da hat man mit, ich glaube, Baxter und Brooks zwei sehr starke Running Backs. Und was zum Beispiel jetzt Murphy halt doch auch geholfen hat, teilweise ist, dass man halt sehr starke Wide Receiver hat mit Xavier Murphy und auch mit Mitchell. Ja. Deshalb, also, ich finde tatsächlich aktuell ist es die Top 10 allgemein sehr schwierig, aber Texas ist da auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass es wahrscheinlich noch ein richtiger Abfuck wird mit den Rankings am Ende, weil jetzt auch, dazu kommen wir sicher gleich noch, Oklahoma jetzt auch verloren hat gegen Oklahoma State, was wir alle drei falsch gewettet haben. Ja. Da sind wir 0 von 6 gegangen, was unsere Bets angeht. Ja, also ich kann jetzt hier nicht den definitiven Case machen, dass Texas an Position 7 richtig gerankt ist, aber sie gewinnen Spiele. Und ich meine, Kansas State ist jetzt ja auch nicht so, dass das ein 0-8-Team oder so ist. Die waren ja an Nummer 23 gerankt. Und du brichst halt am Ende komplett ein irgendwie und hast wirklich Glück, dass du das Spiel jetzt nicht verloren hast. Aber am Anfang sah das schon noch sehr, sehr gut aus.
Ja. Immo, denkst du, Texas ist da an 7 richtig gerankt oder ein bisschen overvalued vielleicht?
Ja, ist immer so eine Komiteesache, ne? Auch welche Schulen, sage ich mal, viel Value mitbringen. Ja, tightes Game halt, ne? Man hat es am Ende wirklich ja selber teils noch aus der Hand gegeben. Deswegen dann natürlich fraglich ist, ob man weiterhin im Ranking so bleiben soll, aber man hat sich so entschieden, sage ich erstmal, und ich glaube, man will auch so ein bisschen sich da Sachen offen halten seitens Texas, ob man die dann dadurch irgendwie ins Playoff schieben kann, aber nee, also vielleicht auf den 9., 8. oder sowas wäre auch angebracht gewesen, aber ja, irgendwo in dem Umfeld macht es schon Sinn, also unter den Top 10, aber nicht unter den Top 5.
Aber das könnte jetzt ja auch Transparenzhinweis für unsere Hörer noch passieren, oder? Weil diese Woche kommen ja wieder dann Playoff-Rankings raus und die müssen ja dann, glaube ich, morgen Abend wieder kommen. Weil wir jetzt organisatorisch schon. Also wenn ihr das hört, könnte es sein, dass Texas auch nochmal von den offiziellen Rankings runtergerutscht ist, glaube ich. Okay. Weiter zum Spiel LSU gegen Alabama. Am Ende gewinnt Alabama zu Hause 42 zu 28. Und Lars fragt auf Instagram, bitte Besprechung der Top-Leistung von Jalen Milroe und Jaden Daniels. Alabama gegen LSU. Eindrücke, Impressionen, zwei Quarterbacks auf einem sehr hohen Level. Am Ende gewinnt der Alabama, die jetzt seit ein paar Spielen wieder ordentlich marschieren. Immer hast du irgendwelche Eindrücke aus dem Spiel mitgenommen?
Ja, also wenn man nach Jalen Milroes Leistung geht, dann ist das wahrscheinlich somit jetzt das beste Spiel, was er die Saison hatte. Zumindest mein Auffassungspunkt vom Ganzen, wenn man auch Nick Saban in der Pressekonferenz gehört hat, der hat jetzt gesagt, das war für die quasi ein Perfect Game. Das war ein Spiel, was sie vom Ablauf, wo sie sich extrem mit sich selber zufrieden waren, wo sie genau die Leistung abgerockt haben, die sie machen wollten, wo man die Ziele gehittet hat, also ja, ne, also das alles gemacht hat, so wie man es tun wollte. Und da hat Jalen Milroe ein absolutes Topspiel abgelegt. Der hat ja sehr, ich glaube, 4 Rushing Touchdowns am Ende gemacht. Starke Passing Yards, natürlich nicht so viele Pässe geworfen. Ich glaube, es waren nur 23, von denen sind, das müsste ich lügen, 16, 17 irgendwie angekommen in dem Sinne. Also da kann man dann drüber debattieren, ob da Verbesserungsbedarf ist oder ob das halt deflected Bälle sind, sind es aber nicht. Naja, auf jeden Fall schon eine sehr, sehr starke Leistung, Jalen Milroe. Also da kann man auf jeden Fall nächstes Jahr auch sich sehr drauf freuen, wie der dann dort abliefern wird. Und Jaden Daniels, ja, auch sehr gute Leistung, bis er dann mit einer Concussion aus dem Spiel raus ist. Das hat dann auch, sag ich mal, so ein bisschen LSU nochmal rausgenommen, am Ende komplett wieder rauf zu catchen. Scheint aber so, als wenn er jetzt die kommende Spielwoche wieder fit sein wird. Aber ja, da muss man abwarten. Da hat auch LSU gesagt, ja, da werden wir jetzt abwarten, wir werden das alles checken müssen. Aber der hat auch halt, ne, super Numbers hingelegt, ein super QB-Rating bekommen, sehr solide gespielt. Ich glaube, das ist, ja, das war ein Spiel, wenn man sich auf Quarterback-Leistung vor allem einschießt und das angucken möchte, schon sehr stark. Also es war ein sehr gutes Top-Spiel von beiden und ja, wirklich Top-Leistung, ne? Also das kann man schon so sagen.
Gutes Running, gutes Rushing. Ja.
Ja, eben, also es war vor allem halt Quarterback-mäßig übers Laufspiel was. Ich finde, das Einzige, an was ich denken musste, ist, dass wir, als wir mit über Alabama geredet haben, ausführlich, als Kiel zu Gast war, dass wir dafür ein negatives Bild gezeichnet haben. Und jetzt ist es irgendwie, steht Alabama eigentlich wieder ganz gut da. Ich meine, du hast im Wesentlichen eigentlich so gut wie sicher, dass Georgia gegen Alabama im SEC Championship Game spielen wird. Und Georgia hat jetzt diese Woche gegen ein diese Saison sehr gut aussehendes Missouri-Team knapp gewonnen, also wieder einen Test mehr überstanden. Aber das ist so ein Spiel, weil da kommst du dann wieder ins SEC Championship Game und dann gewinnt auf einmal Alabama und dann stehen sie doch in den Playoffs. Also ich finde, das ist gerade mental, dieses Ding zu verarbeiten, sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich zugeben. An sich aber wirklich sehr stark. Natürlich sehr schade, dass Jaden Daniels sich da am Ende verletzt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass das groß was verändert hätte. Vielleicht auf LSU-Seite Malik Nabers, der Wide Receiver, hatte 170 Reception Yards und hatte einen richtig krassen Catch dabei, also mindestens einen. Das fand ich sehr stark. Also ich meine, ich habe dieses Jahr noch nicht viel LSU geschaut, von daher war das ein bisschen, ja, für mich ein bisschen eine Neuentdeckung, muss ich tatsächlich zugeben. Was du auf Alabama-Seite, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jermaine Burton im Gegensatz zu davor nicht so gut zum Einsatz gekommen ist oder auf jeden Fall nicht so oft angespielt wurde. Ich weiß nicht, ich habe das eine Spiel damals gegen Texas A&M geschaut. Da war, ich glaube, das war gegen Texas A&M, wo Burton richtig krass war. Ja, also ich glaube, vielleicht haben ich glaube, wir haben am Anfang der Saison Alabama sehr fair eingeschätzt. Ich glaube einfach, dass sie uns so ein bisschen eines Besseren belehren aktuell. Ich weiß nicht, ob das fair ist.
Auch die Stellschrauben angezogen, würde ich sagen. Ne? Sie haben wirklich an ihren Fehlern gearbeitet. Das, was denen an Fehlern passiert ist, das war auch alles, was alles teils öffentlich von jeglichen Experten kritisiert wurde und auch von uns teilweise angeschnitten wurde. Genau an diesen Stellen haben sie ja gearbeitet. Und ich glaube, das ist, was bei Alabama so gut funktioniert, dass sie wirklich sich das Coaching zu Herzen genommen haben.
Auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Team, das man sozusagen jetzt in der.
Ja, vor allem jetzt mit dem Chaos-Szenarios der Playoffs, ne?
Genau. Apropos Playoffs, wir kommen hier direkt zu Fragen, die sich jetzt keinem Spiel zuordnen lassen, sondern eher sozusagen etwas allgemeiner gehalten sind und können hier gleich zwei Fragen zusammen beantworten. Chris fragt auf Instagram, welche Top 10 Teams spielen eurer Meinung nach gerade überzeugend? Und Sebastian auf Instagram, wer sind eure Favoriten für die Finals? Also für die Playoffs, ja. Es geht sozusagen wieder los, dass das von Interesse von unseren Hörern ist. Das heißt, da merkt man sozusagen, dass wir uns tatsächlich mit großen Schritten den Playoffs sozusagen nähern. Wenn ihr auf die Top 10 schaut, wie gesagt, welches Team findet ihr da gerade sehr überzeugend und welche vier Teams schaffen es bei euch jetzt gerade nach aktuellem Stand in die Playoffs?
Ja, also vielleicht, ich würde anfangen, für mich am überzeugendsten, ich meine, da war ja das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, ich glaube, wir hatten mehr oder weniger genau die gleiche Frage mal, da habe ich Michigan gesagt und da gab es ja ein bisschen eine wilde Diskussion auf Twitter, ob man das überhaupt sagen kann, wenn Michigan halt so ein Cupcake-Schedule spielt. Und ich finde schon, dass man sagen kann, dass man überzeugend spielt, wenn man die ganzen Spiele halt sehr deutlich gewinnt und nicht irgendwie so unerwartete Probleme bekommt. Aber tatsächlich, also für mich ist das überzeugendste Team Washington aus der Hinsicht, dass man einfach große Siege hatte und jetzt auch vergangene Woche jetzt gegen USC dieses Spiel, dass man da durchgehalten hat und das Spiel gewonnen hat. Deshalb am überzeugendsten ist für mich wahrscheinlich Washington. Aber ich muss sagen, dass ich noch nicht viel Florida State geschaut habe. Bei Ohio State natürlich, die sind im ersten College Football Playoff Ranking auf Platz 1 gewesen. Der Sieg gegen Penn State sehr stark. Also ich glaube, du kannst den Case machen für jedes der Top 5 Teams, die noch undefeated sind, als aktuell überzeugendste Teams. Wobei ich da vielleicht sogar, auch wenn es, finde ich, selber sehr unfair ist, wahrscheinlich Georgia am wenigsten überzeugend finde, einfach weil sie doch jetzt teilweise sehr knapp gespielt haben. Auch, ja, okay, Missouri, ich finde Missouri ist dieses Jahr relativ gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind nicht mehr gerankt gewesen, aber die waren zwischenzeitlich mal gerankt, stehen, glaube ich, 7-2.
Gerankt.
Sind die gerankt? Okay, aber nur im AP-Poll. Letzte Woche waren die nämlich, glaube ich, im College Football Playoff Ranking nicht gerankt.
Also je nachdem halt, ne, welche Source halt, zum Beispiel ESPN sagt halt Platz 12.
Platz 12 sind die? Ach doch, die sind da 12, ja, stimmt.
Ja.
Ich hab's hier
übersehen. Ja, ich meine 7-2-Record, Power-5-Schule, SEC.
Ja, ja 7-1 waren sie letzte Woche,
da waren dann 12 übersehen.
Gerankt. Ja. Ja, sorry, das habe ich jetzt wirklich übersehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe da Mississippi an 10 und da habe ich wahrscheinlich irgendwie das MI, MISS überlesen.
Das kann ja sein.
Also eigentlich schon gegen ein sehr, sehr gutes Team. Und ist, ja, wobei, also ich muss jetzt gerade meine Meinung so ein bisschen überdenken. Eigentlich schon ein guter Sieg. Ich finde, man kann einen Case wahrscheinlich für alle Top 5 Teams machen. Ich belasse es jetzt mal dabei.
Du willst dich sozusagen nicht auf 4 genau festlegen, die in den Playoffs kommen?
Also, okay, das dann wiederum ist jetzt eine andere Frage. Also, ich sag Georgia, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie die SEC gewinnen, dass da alles. Ich gehe mal von wenig Chaos aus oder hoffe mir wenig Chaos, weil es einfach unser Leben sehr erleichtert. Florida State als vermutlicher ACC-Champion. Da hast du natürlich die Frage, gewinnt in einem möglichen zweiten Matchup zwischen Washington und Oregon, welches von den beiden Teams gewinnt da? Wie ordnet man das dann ein im Gegensatz zu dem Gewinner bzw. Verlierer von Ohio State gegen Michigan? Wenn man da warum wieder ausgeht, dass sie alle die restlichen Spiele gewinnen.
Also wenn beide ungeschlagen da auch reingehen,
ja, wow, genau. Ab. Also ich sag Georgia, Ohio State, Florida State und dann nehme ich einfach mal Oregon und sage, dass es so ein bisschen so ein controversial Ding dann wird, nachdem sie im Pac-12 Championship Game gegen Washington gewonnen haben.
Okay. Ich kann schon mal vorgreifen, meine Playoff-Prediction wäre jetzt ähnlich. Immo, wie sieht es bei dir aus? Welche Teams aus den Top 10 überzeugen dich und welche vier Teams würdest du Stand jetzt in die Playoffs?
Also ich kann erstmal Silvio seiner Analyse von der Top 10 1:1 zustimmen, so sehe ich genauso. Wenn ich auf die Playoffs gucke, so ich bin natürlich auch ein bisschen mit der Fanbrille drauf, aber auch ein bisschen biased natürlich. Da sehe ich halt Georgia, Michigan, Florida State, Washington. Ohio State fällt da für mich quasi raus. Also ich sehe Michigan als Sieger, weil bisher mir die Offense deutlich mehr gefällt als die von Ohio State. Da ist Ohio State ein bisschen weniger scoring-lastig gegen teils dieselben Gegner.
Ja. Achso, und hattest du jetzt schon die Playoffs gesagt?
Ja, achso, ja, genau. Also Playoffs für mich sind Georgia, Michigan, Florida State und Washington.
Okay. Für mich wären die Playoffs Georgia, Michigan, Florida State und Oregon. Und von den Top 10, ja, ich glaube, ich ist auch gerade bei Michigan, weil die halt einfach sozusagen sehr dominant gerade spielen. Und ja, das die Kritik mit dem Cupcake-Gegnern und so weiter und so fort kann man bringen, aber in der Art und Weise, wie sie sozusagen auch ihren Conference-Schedule abarbeiten, das finde ich ziemlich imposant. Ich glaube, jetzt dieses Wochenende ist ja das Penn State-Spiel, das wird sozusagen so die erste... Das ist
sehr entscheidend, ja.
Genau, sozusagen der erste Gradmesser. Auch wieder gut für uns, dass wir sozusagen diese Frage bekommen und meine Antwort ist Michigan ist und Imos ja, glaube ich, auch gerade. Und wir sozusagen jetzt direkt nächstes Wochenende sehen, wie richtig diese Einschätzung war.
Ja, ich habe Angst, dass wir das jinxen.
ja, sehr gute Frage von Chris und Sebastian. Wir machen weiter mit Daniel auf Twitter. Amy gegen Air Force, was ein Upset, oder? Egal, wurde eigentlich schon der Michigan-Skandal thematisiert und die möglichen Folgen oder ist mit dem Rücktritt und Entlassung von Stallions das Thema erledigt? Finde ich tatsächlich interessant, wir haben nicht darüber noch gar nicht gesprochen gehabt.
Sind gut drum umgekommen, ja.
Und ich finde es eigentlich auch nochmal gut, wenn wir das nochmal von Anfang an in der Kurzfassung vielleicht einmal zusammenraffen, was bisher bekannt ist und was sozusagen diese ganze Geschichte ist. Weil es für mich tatsächlich dann so war, dass das irgendwie permanent sozusagen auf Twitter aufgetaucht ist, aber ich dann irgendwann sozusagen abschalten musste, weil mir das zu viel war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, die da jetzt nicht so tief drin sind.
Ich glaube, deswegen geht der Skandal auch so ein bisschen unter, weil einigen Leuten das zu viel ist und weil natürlich die Ohio State Fanbase als toxisch bekannt ist. Und glaube ich, deswegen auch Leuten das so ein bisschen auf den Sack geht, weil man, also teilweise zumindest kriege ich das mit, ich bin natürlich aber auch im Michigan-Fanlager ein bisschen eher am Zuhören als bei Ohio State-Fans. Aber das halt genau, weil die Ohio State-Fans es so übertreiben und weil sich jetzt auch teilweise schon drüber lustig gemacht wird. Also New Mexico State zum Beispiel hat ne, gepostet, hey, welcome everybody and New Mexico State is welcoming Connor Stallions potentially. Vielleicht ist er ja auch im Stadion. Also der Skandal ist, ein offiziell Low-Level-Staffer von Michigan, also offiziell nur ein Analyst, offiziell nur quasi ein Betreuer im Trainerstab, jemand quasi nach Motto, der nur 12.000 im Jahr verdient, so, also wirklich nicht groß auf der Payroll oder so steht, aus dem Michigan-Stab, aus dem gesamten Football-Stab, aus dem Betreuerstab, aus dem ganzen Drumherum, wird beschuldigt, Sign-Stealing betrieben zu haben, also Spielzüge, die Play-Calls, also wie die Play-Calls angezeigt werden, geklaut zu haben, das heißt, geklaut zu haben, welche Handzeichen machen die Schulen, um damit den Spielzug durchzusagen, ne? Man ruft ja nicht teilweise nur aufs Feld, okay, Blue Red Delta und sagt dann, okay, das ist jetzt ein Run-Spielzug über die rechte Seite, sondern es gibt natürlich viele verschiedene Handzeichen, die die Schulen machen oder halt auch mit Farben teilweise sich manche Trainer dann verschiedene Farben anziehen. Also es gibt ja bekannte Bilder auch von Leuten, die da in Ampelstürz an der Sideline stehen oder von Quarterbacks, die irgendwie ein rotes Jersey nochmal übergezogen bekommen und dann sich auf die Brust klopfen und den linken Arm zur Seite ausstrecken und zwei Finger hochzeigen zum Peace-Zeichen und das ist dann auf einmal ein Passspielzug hinten auf den Goalpost. Und da wird halt Michigan beschuldigt, halt im Stadion ein Mitglied ihres Trainerstabs gehabt zu haben. Und der wurde auch zumindest laut den ganzen Twitter-Bildern, es gibt ja noch keine offizielle Verurteilung, aber halt wurde deswegen verurteilt, halt da gesessen zu haben und eigentlich nur die ganze Zeit die Leute, die die Play-Calls gecallt haben, gefilmt zu haben von der Tribüne aus. Und es geht teilweise so weit, dass es auch angebliche Bilder gibt, wie er bei Western Michigan zum Beispiel an der Sideline stand. Und ja, dementsprechend wurde dann halt der Spieler, der Trainer ist offiziell selber zurückgetreten. Ja, aber ich glaube, das Thema, das wird noch eine ganze Zeit lang Michigan verfolgen. Das ist halt so, ne, ist der Ruf auch einmal erst ruiniert, ne, dann lebt es sich ganz ungeniert. Und das ist aber das Ding halt, das wird denen noch jahrelang vorgeworfen werden, vor allem von Ohio State-Fans, aber auch natürlich von anderen Big Ten-Teams und von anderen Big Ten-Fans und generell Football-Fans. Also es wird einen sehr bitteren Nachgeschmack immer haben. Und das Thema ist noch lange offen. Ich glaube, nach der Saison wird da die NCAA wahrscheinlich dann erst ermitteln, weil man ja sowieso auch Michigan ein bisschen auf dem Kicker hat, ne? Wenn man dran denkt, Jim Harbaugh hat eine Sperre bekommen für Burger kaufen.
Silvio, willst du deine Einschätzung zu dieser ganzen Geschichte nochmal geben?
Ja, also ich meine jetzt vor 3 Tagen, wo wir aufnehmen, also am 3. November, wurde er jetzt auch offiziell nicht entlassen, er ist zurückgetreten, nachdem er Ende oder im mittleren Oktober suspendiert wurde. Ich finde es einfach, und das hat, ich meine, am 2. November ist dann rausgekommen, dass die Big Ten Coaches und ADs an den Commissioner von der Big Ten, ich glaube, Tony Petty ist das oder Petty? Ich weiß nicht mehr richtig, wie er heißt, geschrieben, dass sie was dagegen machen sollen. Und ich finde das Ganze einfach so crazy, weil der Coach von Purdue hat das jetzt auch gesagt in seiner Radioshow, dass es so verrückt ist, dass es eben nicht nur Anschuldigungen sind, sondern dass man einfach weiß, dass mit den Tickets kaufen die Fotos, wo man ihn bei jedem Spiel irgendwie sieht. Und dann auch sieht man teilweise die so Fanforen, wo die Fotos posten, wie Leute hinter dem saßen und er die ganze Zeit die Sideline gefilmt hat. Das ist einfach so crazy. Dann ist auch so ein Ende Oktober war das so ein ehemaliger Division 3 Coach vorgekommen, der gesagt hat, dass er von Stallions angeheuert wurde, zu 3 Spielen zu gehen. Einmal Penn State, glaube ich, und 2-mal Rutgers. Und dort Fotos zu machen. Und er ihm die ganzen Fotos geschickt hat. Und neben den Ticketpreisen auch noch mehrere $100 bekommen hat dafür. Also, und als dann jetzt vergangene Woche, dieses Video rauskam von Central Michigan, das ist einfach so crazy, dass er da an der Sideline ist und dann auch dieses, dass die Leute denken, weil da so ein blaues Licht oben leuchtet, dass es diese Ray-Bans sind mit der Kamera in der Brille drin. Okay, das ist einfach sehr absurd. Aber das Witzigste fand ich dieses, der Anwalt von dem hat dann so ein Statement gepostet und gesagt, dass er zurückgetreten sei, weil es ein zu negatives Bild auf Michigan wirft. Aber ja, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Und wie immer sagt, ich glaube, das wird halt immer so ein richtig. Es wird immer halt so einen negativen Beigeschmack haben, egal was passiert. Das ist, wie immer sagt, wenn man erstmal so die negative Dinge halt hat, dann ist es. Das ist sehr schwierig, dabei, ne? Loszuwerden.
Ja. Once a cheater, always a cheater. So. Und ich glaube, dass das Ende vom Lied aus meiner Perspektive, ich glaube, er wird halt der Fall Guy sein. So, er wird quasi den ganzen, und das wird auch wahrscheinlich schon von Anfang an mit irgendeinem Black Money unter der Hand sonst wie geregelt worden sein, dass er halt derjenige ist, der den Fallschaden übernehmen muss. Er ist derjenige, auf den dann die ganze Schuld geschoben werden wird. Also selbst wenn es rauskommt, ja, der hat's gemacht, aber er war ein Rogue One, er hat das alleine gemacht, er hat das solo gemacht, so, und er war überengagiert und Harburg und bla bla bla, wisst alle davon nichts, was halt wahrscheinlich Quatsch ist, aber sind wir mal ehrlich, also wenn einer Fallschaden nehmen wird, dann er. So, er wird das alles auf sich nehmen.
Wisst ihr zufällig, ob das illegal ist nach NCAA-Regeln?
Es
ja,
ist
doch, das steht in den Bylaws. Ja. In den Bylaws steht drin, dass verboten ist, in Person einen zukünftigen Gegner zu scouten. Ah, und das ist es ja eigentlich.
Das ist ja aus den 90ern oder so noch so ein altes NCAA-Gesetz.
Okay. Das, ja, ich finde es einfach, ich glaube, ich habe dann auf Twitter irgendwann sozusagen, wie gesagt, abgeschaltet, aber ich fand es einfach immer nur witzig, dass ja sozusagen immer mehr Fotos aufgetaucht sind, das, was sie gesagt hat. Und wie er dort auch bei Western Michigan einfach so in Western Michigan Gear an der Seitenlinie stand und so, das war irgendwie alles viel zu.
Es ist komplett crazy einfach, wenn man drüber nachdenkt. So, das ist so diffus.
Weiter geht's mit Lars auf Instagram. Sitzt auch Lincoln Riley irgendwann auf dem Hot Seat? Eine Entwicklung ist nun wirklich nicht zu erkennen und nächstes Jahr ohne Caleb Williams wird man nicht unbedingt mehr erwarten können. Bezieht sich auf das USC-Spiel am Wochenende.
Gegen Washington.
Niederlage gegen Washington. Man muss aber vielleicht mal ansagen, ich glaube, als Lars die Frage geschickt hat, war die News noch nicht bekannt, dass Silvio
Alex Grinch entlassen wurde.
Genau. Ja.
Doch, ich glaube, Lars hat die Frage kurz vor der Aufnahme geschickt. Das war eine von die ich noch kurz davor hinzugefügt habe. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Lincoln Riley auf dem Hot Seat ist. Also, klar, du hast...
Noch nicht.
Ja, genau. Also, das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation wie mit Dabo Sweeney vielleicht sogar.
Ja.
Auch wenn ich glaube, dass Dabo Sweeney wahrscheinlich noch weniger gefeuert wird als Lincoln Riley. Ich will gar nicht wissen, was der Buyout von Lincoln Riley ist. Der ist wahrscheinlich noch krasser als der von Jimbo Fisher.
Und damit das andere Beispiel, was man noch für Lincoln Riley haben könnte, gleich erwähnt. Ja.
Also ich glaube einfach, dass man hier mindestens auch wieder die Chance gibt, dass halt man sagt, okay, die Probleme waren hauptsächlich oder in erster Linie defensiv. Jetzt machen wir mal Coaching-Wechsel defensiv und schauen, was passiert. Und deshalb überrascht es mich jetzt auch nicht, dass man ihn jetzt entlassen hat. Aus dem einen Grund natürlich, dass es einfach spieltechnisch ein gutes Spiel war, um ihn zu entlassen. Jetzt gegen Washington. Und dann wieder das Gleiche wie mit der Situation mit Iowa. Man hat jetzt einfach halt noch ein bisschen mehr Zeit, einen Ersatz zu suchen. USC-Fans rufen schon danach, dass Jim Leonhard geholt wird. Was ja auch eine Personalie ist, die ich letztens schon genannt habe, als wir schon mal darüber geredet haben, dass vielleicht ein defensiver Defensive Coordinator Wechsel in der Zukunft zu erwarten ist. Daher wäre das sicher. Also das wird auf jeden Fall, ich finde so Coordinator Wechsel allgemein immer am spannendsten, weil sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, das ist wirklich einen Hiring-Prozess, wenn man das mal so nennen kann, den man ein bisschen verfolgen sollte. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall drüber reden, wenn da irgendwie eine, wie soll ich das sagen, eine Füllung der Lücke im Coaching-Staff bekannt ist. Ich weiß nicht richtig.
Eine neue Personalie gefunden ist.
Ja, so ist es natürlich deutlich einfacher.
also ich glaube, ich will direkt ja, also ich fände es auch jetzt ziemlich sozusagen verfrüht, über Lincoln Riley zu reden. Ich glaube ja auch, also ich weiß nicht, ob sozusagen das so ein ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht so ein offizielles Prozedere gibt, aber eigentlich ist das ja meiner Erfahrung immer so, wenn man sozusagen einen neuen Head Coach hat, einen neuen Coaching Staff und es dann die ersten Jahre nicht klappt, dann ist sozusagen wird erstmal versucht, direkt am Problem sozusagen zu operieren und sozusagen mit dem den Coordinator auszutauschen oder vielleicht im ersten Schritt sogar erstmal Position Coaches auszutauschen, auf der Seite, bei dem Aspekt, wo es sozusagen nicht funktioniert. Deswegen war jetzt die Entlassung von Alex Grinch meiner Meinung nach richtig und gibt sozusagen so ein bisschen Perspektive. Nichtsdestotrotz, ja, die Entwicklung generell bei USC ist jetzt nicht so super geil, aber ich glaube jetzt sozusagen den Home Run Hire, den man sozusagen vorletzter Saison geholt hat, oder? Ist jetzt nicht, genau, es ist seine zweite Saison bei USC, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, ja.
Das finde ich also auf jeden Fall zu früh. Also da muss man auf jeden Fall mindestens
Ich würde sagen, der braucht schon drei Jahre. Der muss sich ja auch seine Class erstmal richtig aufbauen und sowas, Recruiting, ne, sich seine Seniors, sag ich mal, ranzüchten. Und dann kannst du halt sagen, ja, okay. Also sobald er die Spieler hat, mit denen er auch das machen möchte, was er da macht, ne, muss sich ja auch erstmal sein Team dann quasi erst neu aufbauen. Das dauert ein bisschen.
Genau. Gut. Immer wenn du dazu nicht weiter sagen willst, machen wir noch einmal weiter. Lars auf Instagram, euer Take zu Oklahoma State gegen Oklahoma.
Legendary. Bedlam Series seit 112 Jahren. Also die haben irgendeinen Rekord da aufgestellt. Ich weiß nicht ganz genau was. Ich habe das nur so nebenbei aufgeschnappt. Aber auf jeden Fall wurden Goalposts versenkt. Und ja, Oklahoma Sooners, ne? Extrem sauer. Also sehr, sehr bittere Niederlage. Aber ich glaube, das haben wir auch letzte Episode gesagt. Das ist halt so, also in so einem Derby, so einem Rivalenspiel, da kann halt alles passieren. So. Also genau das ist halt aufgetreten.
Obwohl natürlich das passiert ist, was keiner von uns dreien tatsächlich erwartet hat.
Ja, genau. Wir haben alle natürlich gedacht, Oklahoma gewinnt. Aber ja.
Silvio, hast du noch irgendeinen Take zu dem Game?
Ja, ich meine, es war jetzt, die letzte Bedlam Series erstmal.
Ach, stimmt, genau, wegen den Kanten.
Weil ja Oklahoma in die SEC wechselt, oder? Ja.
Ja.
Deshalb natürlich für Oklahoma sehr, sehr stark.
Oklahoma State.
Für Oklahoma State.
118 Jahre hat man die Bedlam Series gespielt. Das war es nämlich. Ja.
Crazy.
Daher.
Ja. Also ich meine, jetzt zum Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ich schaue relativ gern von Josh Pate die Show an, weil der, finde ich, richtig gute Takes immer hat. Und der hat gesagt, dass Oklahoma State das Spiel auf jeden Fall gewinnen wird. Und den Clip habe ich erst nachdem wir unsere Picks gemacht haben. Dachte ja auch, Mist. Oklahoma hat jetzt, das war auch einer von den Main Takeaways, die bei ESPN zum Beispiel geschrieben wurden. Die letzten vier Spiele von Oklahoma wurden mit 5 oder weniger Punkten entschieden. Die ersten zwei konnte man noch gewinnen gegen Texas und Central Florida. Und dann hat man jetzt gegen Kansas und Oklahoma State die Spiele verloren. Das ist natürlich ein riesiger Bummer und wir haben die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, darüber geredet, wie wir in der Pac-12 über das Rematch zwischen Oregon und Washington reden, haben wir auch ein bisschen in der Big 12 immer dieses Oklahoma gegen Texas Rematch im Championship Game vorhergesehen oder in der Zukunft erwartet. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ja, das könnte schwierig werden. Ich glaube, da wird wahrscheinlich eher Texas gegen Oklahoma State spielen, was, glaube ich, auch ein klasse Spiel sein wird. Und da wäre ich auf jeden Fall wirklich sehr gespannt, wie das ausgehen würde. Ich meine, jetzt gegen Oklahoma hatte Oklahoma State 480 Total Yards. Also das war wirklich sehr, sehr starke Leistung. Am Ende sind es nur 3 Punkte Unterschied, aber so Rivalry-Games sind, das wissen wir alle aus Erfahrung von unseren eigenen Rivalry-Games, die wir mit Leib und Seele verfolgen. Das sind immer die schwierigsten Spiele zu gewinnen. Und da hat man relativ selten sehr dominante Siege, so wie vor letztes Jahr sogar zwischen Oklahoma und Texas, wo doch Texas, glaube ich, was 49-0 gewonnen hat. Deshalb einfach ein sehr überzeugender Sieg für mich hier. Und ich bin sehr gespannt, wie hoch Oklahoma State in den Rankings einsteigen wird. Ich glaube, die waren jetzt 22 vor dem Spiel. Oder ich glaube, im College Football Ranking waren sie, glaube ich, sogar gar nicht gerankt. Oder auf jeden Fall weit unten. Ich bin mal gespannt, wie hoch sie jetzt jumpen werden und wo da die Reise hingeht. Also in was für ein Bowl-Game man da kommt. Ich glaube, das könnte doch noch eine ziemlich starke Saison werden. Und auch hier wieder ein bisschen. Wir haben am Anfang vom Jahr, finde ich, sehr negativ über Oklahoma State geredet, aber jetzt sieht es einfach sehr stark aus. Ich meine, kann man nichts dagegen sagen.
Ja, haben auf jeden Fall ihren Rhythmus irgendwie gefunden und dieser Sieg war für mich, wie gesagt, überraschend. Aber sie wird da schon sehr gut zusammengefasst. Waren tatsächlich auf 22 gerankt im ersten Playoff-Ranking letzte Woche.
Ah, okay, danke.
Mal schauen. Und dann, Silvio, darfst du tatsächlich noch weitermachen. Es gibt nämlich noch ein paar Silvio-spezifische Fragen. Kapowski auf Twitter, wie war denn nun der College Game Day, Silvio?
Ja, ich habe letzte Woche ja groß angekündigt, dass ich es diese Woche anschauen werde. Ist leider einen Termin dazwischen gekommen. Deshalb konnte ich es leider nicht anschauen. Diese Woche kriege ich es auch nicht hin. Aber nächste Woche, Länderspielpause, oder zumindest das keine Bundesliga auch, da werde ich zu 100%, zu 99%, soll ich mir ein bisschen Freiraum lassen, weiß noch irgendwie, was in 2 Wochen passiert, da werde ich es wieder anschauen, werde ich es wieder über mich ergehen lassen.
und das ist die College Football Germany Podcast, das College Football Germany Podcast Versprechen, wir berichten darüber, wie es Silvio gefunden hat, wenn er wieder geschaut hat.
Ich glaube, wenn das so auf so viel Liebe stoßt, die Meinung, wenn meine Meinung zum College Game Day so hoch nachgefragt ist, vielleicht muss ich da mal eine Live-Reaction währenddessen machen, so ein Watch-Along.
Das wäre auch was. Und dann lässt auf Immos Twitter, auf Immos Twitch-Account. Das ist direkt so ein...
Ja, genau. Special.
Oh, just Immo.
Und Abschlussfrage, Karbowski auf Twitter. Wen möchtest du gerne bei den Spartans sehen? Wen bevorzugt er? Wer ist eine sinnvolle Verpflichtung? Und hat Brian Ferentz eine Chance verdient?
Ja, okay. Natürlich schöner Witz am Ende. Die Sache ist tatsächlich, es werden so viele Namen genannt in diesem Kontext. Und ich finde, da werden Namen genannt, wo ich mir zu 0% vorstellen kann, dass die kommen. Zum Beispiel nur Jonathan Smith von Oregon State. Der hat bei Oregon State gespielt, hat Oregon State jetzt zu einem Top-15-Team einfach umgebaut. Von einem Oregon, die, als er gekommen ist, glaube ich, nicht mal 2 Siege in der Saison hatten. Wieso sollte er zu Michigan State gehen? Also, ich verstehe das nicht. Oder auch einen Mike Elko bei Duke. Da sind teilweise Namen dabei, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Wenn es mal so ein bisschen mehr um realistische Leute geht, dann bin ich tatsächlich, ich wünsche mir einen Coach. Und das ist Sean Lewis, der Offensive Coordinator von Colorado. Der Grund ist, und ich habe diesen Wunsch habe ich entwickelt seit letzter Woche. Sean Lewis war davor schon ein Kandidat, den ich mir gut habe vorstellen können. Einfach davor war er Kent State Head Coach, ist dann freiwillig zurückgetreten, mehr oder weniger, um den Job bei Colorado zu nehmen, was ich einen sehr interessanten Move fand. Kent State, Mac, passt von der Region her, hat da bei Kent State Erfolg gehabt. Und die Sache, warum ich denke, dass es wahrscheinlich ist oder möglich ist, ist, letzte Woche ist jetzt herausgekommen, dass Deion Sanders einfach Sean Lewis das Playcalling weggenommen hat. Und Pat Schumer, dem ehemaligen, ich glaube, Vikings Head Coach, der davor nur Analyst war, jetzt auf dem Colorado Staff, das Playcalling einfach übertragen hat. Und es gibt so ein paar, einer von ESPN hat geschrieben, dass er denkt, der Grund ist, dass Sean Lewis ein bisschen mehr übers Laufspiel gehen will, aber Deion Sanders sauer sei, dass wenn Shadur Sanders nicht den Ball bekommt, was ich irgendwie sehr witzig fand und tatsächlich mir sogar ein bisschen vorstellen könnte. Ja, ich finde, Sean Lewis wird einfach sehr, sehr gut passen. Sean Lewis ist jung, ich glaube, der ist unter 40. Wäre natürlich wieder jemand, den man von Colorado holt, aber ich finde, das ist jetzt kein Grund, irgendwie der dagegen spricht. Vielleicht ein bisschen andere Name, klar, Jim Leonhard, den ich gerade vorhin schon genannt habe, wäre ein Home Run Hire. Aber da frage ich mich auch, ob der wirklich Lust hat auf Michigan State. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es am Ende irgendwie ein ziemlich langweiliger Hire wird, dass man zum Beispiel einen Mike Tressel oder so zurückholt, der jetzt Defensive Coordinator ist bei Wisconsin, der ewig lang auf Michigan State Coaching Staff war unter Mark D'Antonio. Ein Mark D'Antonio Comeback selbst kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und sonst, es wird auch zum Beispiel so jemand genannt wie Jason Candle von Toledo. Ja, also da wäre ich zu, könnte ich, also wäre ich zufrieden, wenn das wirklich passiert, kann ich mir aber nicht vorstellen. Der Typ ist seit Ewigkeiten bei Toledo. Und da wird geschrieben, dass er angeblich darauf wartet, dass so ein Spot wie bei Michigan State offen wird. Also Michigan State ist aktuell ein absolutes Dumpster-Fire. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Also manche Leute, die da Namen nennen, für mich ist das absolut delusional. Als ob, wie gesagt, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, so ein Mike Elko oder ein Jonathan Smith zu uns kommt Oder auch einen Lance Leipold, der da mit Kansas die ganze Zeit in den Top 25 ist und Oklahoma schlägt und so. Als ob der zu Michigan State kommen will. Natürlich, wenn das passiert, irgendeiner von den Leuten kommt, das wäre abgefahren geil. Aber ja, ich finde es ein bisschen, ja. Ich bin, ich würde tatsächlich, damals war ich, wollte ich Mel Tucker unbedingt und ich finde es auch immer noch schade, dass das mit Mel Tucker, natürlich die Umstände jetzt mal, je nachdem, wie man das bewertet, ein bisschen außer vor lässt, finde ich es sehr, sehr schade. Aber aktuell bin ich, würde ich mich so beschreiben, Sean Lewis or Bust. Aber damals war ich auch, ich weiß gar nicht mehr, da wollte ich auch unbedingt irgendwelche Head Coaches und das ist dann nie passiert. Also, ja, schwierige Situation einfach, aber ich glaube, Sean Lewis wäre der perfekte Kandidat.
Ja, und damit sind wir, glaube ich, mit diesen Fragen auch soweit durch. Bin tatsächlich jetzt nach dieser Einlassung zu Michigan State auch ziemlich gespannt, wie sich das dann gegen Ende der Saison sozusagen löst. Deswegen bleibt mir nichts weiter zu sagen, liebe Zuhörer. Wie immer könnt ihr nächsten Sonntag wieder Fragen stellen oder wenn euch irgendwas unter der Woche einfallen sollte, könnt ihr uns natürlich auch immer unter der Woche einfach eine Nachricht schicken. Sonst werden sonntags auf Twitter einen Tweet abgesetzt und auf Instagram gibt es eine Instagram-Story und darauf könnt ihr dann jeweils antworten und eure Fragen einschicken, die dann in die kommende Episode kommen, die ihr nächsten Mittwoch in euren Podcast-Playern hören werdet. Genau, deswegen bis dahin. Ciao!